Herzlich willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer.
Hallo Leute. Ja, ihr hört richtig, eine neue Folge vom Zugfunk-Podcast. Ich bin heute alleine hier. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für ein Special. Worum es geht, haben die meisten von euch wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Deswegen will ich euch jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen und übergebe an meinen Gast, der sich gleich mal vorstellt.
Ja, ich bin der Markus Hirt, komme aus Köln und bin Lokführer. Das damals 1995 angefangen und arbeite jetzt letztendlich beim Fernverkehr in Köln und bin da, so wie du, auch Ausbilder für Triebfahrzeugführer.
Bist auch schon wieder 20 Jahre, glaube ich, länger bei der Eisenbahn. Das ist immer so einschüchternd. Was aber noch viel einschüchternder ist, ist das, was du so als, naja, als Hobby nebenbei betreibst und natürlich der Grund, warum du hier bist.
Ja, genau. Also Hobbys habe ich natürlich mehrere. Motorradfahren und ein bisschen tanzen. Aber was ich auch als Hobby habe, ist quasi dann das Hobby gleich Beruf. Nämlich ich bin schon seit vielen Jahren ehrenamtliches Mitglied im BSW Stiftung und das ist das Deutsche Bahnmuseum in Koblenz-Lützel, der Standort. Und da bin ich ehrenamtlicher Lokführer und helfe da ein bisschen im Museum, was da so anfällt und fahre da auch historische Fahrzeuge.
Und nicht nur irgendein historisches Fahrzeug, sondern wenn der Eisenbahner von einem historischen Fahrzeug spricht, also selbst der uninteressierteste Eisenbahner kennt es.
Ja, da fragt nach einer Dampflok. Habt ihr auch Dampfloks da? Ja, haben wir auch. Und es ist eine ganz besondere Dampflok, die ich da führen darf. Nämlich die allererste, nämlich den Adler.
Krass. Also als ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, hä? Wie kann man denn den Adler fahren? Also das ist doch, also jedem ist klar, das ist irgendwie ein Nachbau. Aber wir müssen jetzt irgendwie herausfinden, was es damit auf sich hat.
Ja, also der Adler kann man ja auch bei Wikipedia nachlesen oder die einige wissen es schon, sehr interessierte Lokführer oder Eisenbahnfreunde. Der Adler wurde erstmalig im Original 1835 gebaut. Das war damals, da gab es noch keine Eisenbahn in Deutschland. Da wurde damals die Ausschreibung gemacht, dass wir eine Eisenbahn bauen möchten. Und tatsächlich in Deutschland war keiner fähig, so ein Fahrzeug zu bauen. Da wurde der Auftrag für den Bau dieser ersten Lokomotive nach England vergeben. Die Engländer hatten da schon Erfahrung mit. Und da wurde also für Deutschland der Adler in England gebaut. Wurde dann auseinandergenommen, nachdem er gebaut worden und getestet wurde in England. Und wurde dann in Holzkisten verpackt, dann mit Schiffen nach Deutschland verschifft und wurde dann hier in Nürnberg, wurde er dann wieder aus den Kisten zusammengebaut. Und da war der damalige Ausbildungslokführer, der das Fahrzeug in England damals auch betreut hatte, als erster gefahren hatte, beim Abbau dabei war, der war dann auch beim Aufbau wieder dabei in Nürnberg. Ja, er hat das dann alles begleitet und hat das Fahrzeug dann, nachdem es zusammengeschraubt war, auch als erster dann gefahren. Das war der Herr Stevenson gewesen, ne? Der ist mit dem Fahrzeug damals gefahren.
An dieser Stelle muss ich ganz kurz unterbrechen. Hier spricht der Markus aus der Postproduktion. Unser Gast hat sich hier ein klein wenig in den Namen geirrt. Tatsächlich war es nicht Stevenson, der die Lok gesteuert hat. Und zwar kam der Adler aus den Werken von Stevenson. Der Lokführer, der den Zug am 7. Dezember 1835 von Nürnberg nach Fürth fuhr, hieß jedoch William Wilson, war damals 26 Jahre alt und, soweit stimmt die Geschichte dann wieder, blieb tatsächlich nach der ersten Fahrt noch viele, viele Jahre bis zu seinem Tod in Nürnberg, fuhr immer wieder dieselbe Strecke und ist heute auf dem St. Johannesfriedhof in Nürnberg begraben. Gleich kommt noch ein kleiner anderer Fehler. Tatsächlich war der Adler sogar 22 Jahre im Einsatz, wenn man Wikipedia glauben darf. Erst danach wurde das Fahrzeug verkauft und die Spur des Adlers verliert sich dann leider. Man weiß heutzutage also nicht mehr, wo das Original verblieben ist. So, und jetzt geht's weiter. Der ist auch hier vor Ort gefahren, also.
Genau. Der ist, also, hat in Nürnberg, der sollte das Projekt eigentlich nur begleiten und das Fahrzeug hier zusammenbauen und die Lokführer dann hier in Deutschland einweisen, wie die Dampflok dann funktioniert. Und ja, der hat sich dann, wie die Liebe es will, verliebt in eine hübsche junge Frau und der hat ihr dann auch geheiratet und ist dann in Deutschland geblieben, ist nicht wieder zurückgegangen nach England und ist dann letztendlich irgendwann im hohen Alter dann auch verstorben und ist tatsächlich auch in Nürnberg beerdigt. Also das ist der ist da Deutscher geworden.
Kuriositäten der Geschichte.
Ja, genau.
Jetzt ist wahrscheinlich jedem klar, dass du nicht den Adler fährst, der damals gefahren ist.
Genau.
Zwischendurch gab es genug Wendungen in der deutschen Geschichte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Fahrzeug überlebt hat, doch relativ gering ist.
Ja.
Was für ein Adler fährst du denn jetzt da?
Ja, das ist im Prinzip ein Nachbau, weil der Originale, der hat nicht lange gehalten. Der ist dann also nach spätestens oder 5 Jahre, ich glaube genau war es gewesen, ist er dann ja verschwunden von der Bildfläche. Er wurde dann zerlegt und dann war er eben weg. Und dann hat man eben irgendwann mal gesagt, Mensch, die erste Lokomotive, die in Deutschland gefahren ist, ist jetzt verschwunden. Können wir die nicht irgendwie wieder nachbauen? So, und dann war das im Jahr 1935, also genau 100 Jahre später, hat man dann sich entschlossen, einen Adler anhand von Zeichnungen, Baupläne gab es ja so noch nicht früher, so richtige. Also das Fahrzeug wurde dann aus Hand von Fotos und Zeichnungen mehr oder weniger nachkonstruiert und eigentlich noch besser gebaut, wie er damals war. Also technisch etwas verfeinert und besser. Und der wurde dann gebaut und war dann für Sonderfahrten, stand er dann zur Verfügung. Jeder weiß ja, was das dann für eine Zeit war. Mitte der 30er bis Mitte der 40er, das war keine schöne Zeit. Da wurde das Fahrzeug natürlich auch für Propaganda genutzt und gefahren. Ne?
Und das ist jetzt das Fahrzeug, was ihr fahrt?
Fast. Also das wurde dann danach, nach der Zeit, nach dem Krieg, und da wurde dann, ja, ich sag mal, eingemottet und wurde ab und zu dann immer mal wieder rausgeholt und dann ist er mal wieder gefahren für 1-2 Jahre und letztendlich wurde er dem Deutsche Bahnmuseum zugeteilt, dass das Fahrzeug da eben steht, zu Ausstellungszwecken, wurde, wie gesagt, immer mal wieder hinausgeholt zum Fahren und dann ist er in Nürnberg, also das originale Modell von 1935, ist dann leider bei einem großen Brand im DB-Museum, im Außenstelle vom DB-Museum, ist das Fahrzeug dann abgebrannt leider in den 2000er Jahren.
Das heißt, es hat den Krieg überlebt, wurde fast 100 Jahre alt und dann gab es in den 2000er Jahren ein großes Unglück und es ist im Museum verbrannt?
Genau, das war also eine Außenstelle, das war Nürnberg-Gostenhof, das war ein altes Warenbetriebswerk mit einem riesig großen, schönen Ringlokschuppen und einer Drehscheibe und das war ja nicht weit vom Nürnberger Hauptbahnhof entfernt, diese Außenstelle. Ja, und da wurden dann immer Fahrzeuge hinterstellt, die eben nicht alle im Museum stehen können, sondern da hat man ab und zu mal Fahrzeuge getauscht von dem Museum dann da rein und umgekehrt, damit man immer mal ein bisschen andere Fahrzeuge zeigen kann. Und da wurde eben bei Dachbauarbeiten irgendwie hat das Dach dann angefangen zu brennen nach Feierabend von den Dachdeckern und dann ist das ganze Dach abgebrannt und dann ein riesig großer Brand, der ganze Lokschuppen ist eingestürzt und eigentlich fast alle historischen Fahrzeuge, die da drin standen, sind im Feuer dann zum Opfer gefallen und der Adler leider auch, der stand auch da drin, ne? Und naja, wir können von Glück sagen, dass der Kessel von dem Adler mit Wasser gefüllt war und somit der Kessel zumindest überlebt hat den Brand.
Warum war der mit Wasser gefüllt?
Ja, das macht man bei Dampflokomotiven eigentlich immer so, dass man die mit gefülltem Kessel abstellt, also wenn sie in Betrieb sind natürlich. Das hat ein bisschen was mit der Stabilität zu tun oder dass beim Transport der Fahrzeuge sich innen drin diese Rauch- und Dampfrohre, die da drin sind, nicht aufschwingen durch die Bewegungen, weil das Wasser gibt denen so ein bisschen Halt, dass diese Rohre sich innen drin nicht, ja, verbiegen will ich jetzt nicht sagen, aber dass die eben locker werden oder ausschlagen oder reißen dann eben, ne?
Das heißt, wenn Dampflokomotiven, unabhängig davon, ob es jetzt ein Adler ist oder irgendwas in Anführungszeichen moderneres. Wenn die abgestellt werden, dann füllt man den Kessel in der Regel mit Wasser.
Ja, genau. Also richtig. Also wenn die Fahrzeuge jetzt im Betrieb sich befinden, mehr oder weniger, dann werden die immer nach Gebrauch, wird der Kessel eigentlich voll gefüllt, dass dann auch bei der nächsten Fahrt, die dann folgt, der Kessel eben schon voll ist, voller Wasser, ne? So, dass man direkt loslegen kann. Und eben auch, wie ich schon gesagt habe, für den Transport, dass dann diese Rohre nicht anfangen zu schwingen innen drin im Kessel. Deswegen werden die dann mit voll gespeistem Wasserkessel abgestellt. Und
macht ja vielleicht auch thermisch Sinn, weil dann das Wasser, was aus der Leitung kommt, wahrscheinlich noch viel kälter ist als das Wasser, was dann da schon über eine längere Zeit gestanden hat und sich so ein bisschen erwärmen konnte.
Genau. Also es ist also auch ein großer Kostenfaktor, ne? Weil Wasser wieder aufzuheizen, ja, kostet eben sehr viel Geld. Und wenn das, wie du schon sagtest, Kessel ist ja schwarz, das kennt man ja, Dampflokomotiven sind schwarz. Und wenn er dann so ein bisschen steht und die Sonne scheint drauf, dann wird es dann schon ein bisschen warm. Da hat man wieder ein paar Kohlen weniger zum Schippen, damit das Wasser schneller warm ist. Ja. Ne?
So, jetzt sind wir aber in den 2000ern und haben ein stark verkohltes
Etwas.
Ja. Wie ist es jetzt zu dem Gerät gekommen, was du fährst?
Ja, dann war natürlich nach dem Brand die Frage, was machen wir jetzt mit den ganzen Fahrzeugen? Ein Großteil der Fahrzeuge wurde leider verschrottet, weil sie eben irreparable Schäden hatten durch den Brand. Und der Adler hat man aber gesagt, okay, komm, wir wollen das Fahrzeug auf jeden Fall nochmal aufbauen. Und dann wurde der in Meiningen über mehrere Jahre hinweg wieder komplett neu gebaut, also ein kompletter Neubau, der zweite Neubau in der Geschichte vom Adler, bis auf den Kessel, der ist noch der alte, wie gesagt, aber außenrum wurde das ganze Fahrzeug neu aufgebaut.
Hatte man da jetzt Pläne, wo man einfach nachbauen konnte?
Ja, es gab dann schon etwas bessere Pläne, weil wir hatten ja schon mal 1935 den Nachbau gemacht und das wurde dann wohl auch alles dokumentiert und da gab es tatsächlich Pläne, die dann teilweise auch noch vorhanden waren oder auffindbar waren und anhand von diesen Plänen wurde dann das der Adler wieder aufgebaut und natürlich noch wieder mal ein bisschen verbessert, sodass wir jetzt eigentlich den Adler Punkt 2 haben, der relativ stabil läuft und auch den heutigen Anforderungen gerecht wird.
Die ganz triviale Frage, wem gehört das? Also wer hat das machen lassen? Wer hat dafür bezahlt und wem gehört das Fahrzeug jetzt?
Letztendlich hat das die Deutsche Bahn AG hat das mehr oder weniger bezahlt. Das Deutsche Bahnmuseum ist ja der Eigentümer von dem Fahrzeug und da wurde eben von Geldern der Deutschen Bahn das Fahrzeug dann eben wieder aufgebaut.
Und ist jetzt wo stationiert? Also wo ist so der Heimatbahnhof, wie man bei Eisenbahnfahrzeugen manchmal sagt?
Genau, also der in Nürnberg im DB-Museum, den 2 Adler, hört sich das komisch an, also unser betriebsfähiges Modell, der steht dort in Nürnberg und in Nürnberg in der großen Fahrzeughalle steht noch ein zweiter Adler. Das ist allerdings nur eine 1:1 Nachbildung von dem Originalen. Also das ist ein nicht betriebsfähiges Ausstellungsstück, was da noch steht. Also wenn man da mal in Nürnberg ist, im Deutschen Bahnmuseum und man läuft da ein bisschen rum und guckt sich alles an, wird man feststellen, dass da 2 Adler stehen.
Also ein Fake und ein richtiger Fake, weil im Prinzip Endeffekt sind beide nicht mehr die Originale.
Genau, ein funktionsfähiger Fake, ja, dann, ne? Genau, richtig, genau so.
Okay. Aber der Nachbauadler funktioniert prinzipiell noch genauso wie der Originaladler von 1835.
Genau, prinzipiell ist es dasselbe geblieben. Wir wollten ja da auch nicht so viel verändern, weil das soll ja ein historisches Fahrzeug sein. Der Schornstein hat sich ein bisschen verändert und ein paar Kleinigkeiten, die man jetzt aber so nicht sieht. Also im Großen und Ganzen ist es dann wirklich ein sehr gut detaillierter Nachbau vom Original.
Jetzt auf die Spitze getrieben, könnte der Stevenson, wenn er in eine Zeitmaschine einsteigt, den heutigen Adler bedienen oder andersrum könnte der Markus, wenn er in eine Zeitmaschine steigt und in die Vergangenheit reist, den Adler von damals bedienen?
Ich glaube schon. Also der Herr Stevenson bestimmt hat das Ding ja gebaut. Der wird sich wahrscheinlich freuen, dass er sich der Adler von heute etwas einfacher und besser fährt wie früher. Wir würden uns wahrscheinlich ärgern und würden sagen, boah, was stimmt denn mit unserem Adler nicht? Der fährt sich ja ganz anders. Wir müssen ja noch ein paar andere Sachen tun und der zieht nicht so gut. Also von daher, ja, der heutige Adler ist besser, aber ich denke mal, wir würden beide, sowohl der Herr Stevenson und ich, würden das hinbekommen, beide Modelle zu fahren, wenn die Zeitmaschine steht.
Okay, vielleicht erfindet sich irgendwann nochmal jemand.
Ja.
Jedem da draußen wird, glaube ich, so halbwegs klar sein, wie so eine Dampfmaschine funktioniert. Man erhitzt Wasser, der dadurch entstehende Dampf wird über Leitung in einen Zylinder geleitet und dieser heiße Dampf, der einen gewissen Druck hat, bewegt dann den Zylinder und dadurch entsteht mehr oder weniger die Vorwärtsbewegung. Da muss man natürlich noch was einbauen, damit der Zylinder hin und her bewegt wird.
Ja.
Sonst hat er sich nur einmal bewegt. Aber dieses grundsätzliche Prinzip einer Dampfmaschine ist in dem Adler genauso wie in moderneren, später gebauten Dampfloks. Ist das richtig?
Ja, ganz genau. Also du hast ja schon sehr gut erklärt, wie das im Großen und Ganzen funktioniert. Und so funktioniert das bei allen Dampflokomotiven. Das Grundprinzip ist dasselbe. Es hat sich natürlich im Laufe der Entwicklungszeit von Dampflokomotiven noch einiges geändert. Also es gibt ja mehrere Arten von Dampffahrzeugen. Unser Adler zum Beispiel ist eine Nassdampfmaschine. Und wenn wir mal weitergehen in die neue nachfolgende Entwicklung in der Dampflok, dann haben wir eben Heißdampfmaschinen. Also
wo der Dampf nochmal nacherhitzt wird, wenn ich das richtig verstanden hatte.
Ja, er wird der Grund für diesen Heißdampf ist, dass dem Dampf nochmal das Wasser entzogen wird. Also der läuft quasi nochmal durch den Kessel durch, der Dampf, der fertige, ja. Und wird in diesem Kessel durch die Hitze von dem Feuer getrocknet. Weil dieser getrocknete Dampf hat eben mehr Volumen und es ist sparsamer. Also man kann da mit weniger Dampf mehr erreichen, weil der Dampf dann expandiert, wenn er in den Zylinder einströmt. Also das ist also eine Technik, die man dann später sich zunutze gemacht hatte, dann diesen Dampf zu trocknen, also das Wasser zu entziehen und dadurch noch mehr Kraft aus dem Dampf bekommt. Und man braucht viel weniger Dampf für die gleiche Arbeit. Ne? Also von daher hat sich da einiges getan im Laufe der Zeit.
Man hat die Maschine also immer effizienter hinbekommen, aber das Grundprinzip, genau. Dieses Grundfunktionsprinzip ist gleich geblieben. Was hat man denn damals in den Kessel geschmissen? Also als Heizmaterial.
Ja, also das ist im Prinzip wie bei allen Dampflokomotiven, die mit Kohle gefeuert werden, ist es heute immer noch so, dass da kommt Kohle rein. Und zwar keine Holzkohle, die man jetzt vom Grillen her kennt, sondern da kommt wirklich Steinkohle rein. Also so eine fetthaltige Steinkohle, die beziehen wir heutzutage aus Polen oder aus Rumänien. Da hat so jeder Verein hat da so seine Lieblingskohle. Ne, die sind eben vom Brenngrad her viel effizienter als so ein Stück Holzkohle, weil die Holzkohle, die verbrennt sehr schnell und ist eben nicht effizient. Und so eine Steinkohle, die wir in so Dampflokomotiven werfen, die brauchen eben viel, viel länger, um sich überhaupt erstmal zu entzünden. Aber wenn die dann einmal brennen, dann verbrennen die nicht eben sofort zu Staub, sondern die halten etwas länger und somit ist das eben effizient. Na, dann kann man eben mit weniger Kohle viel mehr und länger heizen und ganz andere Temperaturen kriegen.
Du brauchst eine höhere Energiedichte, ne? Also du könntest im Prinzip auch Holz mitschleppen, aber du bräuchtest halt einen viel, viel größeren Tender, weil das ganze Holz sofort verbrennen, also, ne?
Ja, genau. Erstens das, also der Adler, der erste, der wurde tatsächlich mit Holz auch dann gefeuert. Nur dann hat man relativ schnell gemerkt, es ist erstens nicht effizient, weil man da nur am Reinwerfen ist. Ja. Und das Problem von Holz ist, es hat gefunkt. Das heißt, diese Funken, diese Holz beim Verbrennen, die dann entstehen, die sind dann oben durch den Schornstein raus ins Freie und dann mit dem Fahrtwind nach hinten und haben dann eben dann teilweise die Kleider von den Fahrgästen verbrannt. Ne? Ja, das war wirklich. Und auch dann Waldbrände verursacht. Also ist ja auch so eine Sache, wo man heutzutage wirklich aufpassen muss. Ja. Wenn es draußen längere Zeit trocken ist, dann reicht so ein kleiner Funke schon, dass die ganze Strecke links und rechts an den Flammen steht. Und das war eben auch so eine Sache, die man mit der Holzkohle oder mit Holz dann auch hatte. Und deswegen ist das dann eben abgestellt worden, ne? Dass man das nicht mehr hat.
Ja. Oh, und natürlich, Holz hat natürlich auch noch einen viel höheren Wasseranteil, was die Verbrennungstemperatur reduziert. Und du willst ja ein möglichst heißes Feuer da drin haben.
Genau, richtig. Und das hatte ich ja auch schon eben gesagt, dass diese Steinkohle eben ganz andere Temperaturen eben bringt als Holz. Ne? Ja. Also das ist schon mal eine Sache. Allerdings wird Holz immer noch benutzt heute bei Dampflokomotiven tatsächlich zum Anheizen. Ne? Also wenn wir jetzt da die Dampflokomotive kalt stehen haben und wollen den dann betriebsfertig machen und warm machen, da kann man nicht direkt irgendwie mit einem Feuerzeug so eine Steinkohle irgendwie anzünden und dann da reinwerfen. Dann geht's dann tatsächlich noch so, dass man mit ein bisschen Papier anfängt oder mit alten Lappen, die dann ein bisschen mit Öl getränkt werden. Damit geht's dann eben los, dass man da so wie ein kleines Lagerfeuerchen macht und dann eben erstmal mit Holz alte Paletten, die zerhackt werden zum Beispiel, nehmen wir dafür beim Adler ganz gerne, dass wir dann quasi erstmal kleine Holzhäppchen aus alten Paletten da reinwerfen, dass das Feuer erstmal an Kraft und Größe gewinnt, das Feuer so ein bisschen aufbauen und dann, wenn das dann richtig schön brennt mit dem Holz, dann fangen wir langsam an, dann diese richtigen Kohlen da reinzuwerfen und dass die sich langsam entzünden und dann so beginnt man beim Anheizen von der Dampflokomotive eigentlich heute immer noch. Also das Holz spielt immer noch eine Rolle.
Ja, da haben wir sogar in unserer, ich werde sie verlinken, in unserer Folge über die Dampflok berichtet gehabt. Damals waren wir bei einer Öldampflok und selbst die wird noch mit Holz gestartet, weil man halt das Öl auch nicht einfach so anzünden kann, sondern die muss auch erstmal heiß werden und das macht man auch mit Holz.
Richtig, das ist also alles geblieben, ne? Von daher, also es ist Holz ist nicht wegzudenken bei der Dampflokomotive erstmal.
Wenn wir jetzt schon beim Anheizen bist, dann ist natürlich immer die klassische Frage, das haben wir wahrscheinlich auch schon alle gehört, das geht nicht in 2-3 Minuten. Also wenn ich meine moderne E-Lok aufrüste, dann hat mir mein Ausbilder gezeigt, bei der Baureihe 120 war das damals, das fand ich total cool. Wir haben da irgendwie eine halbe Stunde rumgetan, bis das Fahrzeug endlich einsatzbereit war. Und er sagt, klack, klack, zusch, pf, fertig, da ist die Lok da. Wie lange dauert das bei der Dampflok?
Also es kommt immer so ein bisschen auf die Dampflokomotive an. Also so richtig große Dampflokomotiven wie so eine 01er zum Beispiel. Wenn ich morgen früh um 10 Uhr eine Fahrt habe, da fange ich heute Abend da schon mal mit an, um die anzuheizen. Na, dann sprechen wir über mehrere tausend Liter Wasser, die dann erstmal auf Temperatur kommen müssen. Und man sagt bei so einer Dampflokomotive, je langsamer man die anheizt, desto vorsichtiger man die anheizt, desto besser ist es für den Kessel, ne? Weil sich dann eben die Temperatur langsam entfalten kann im ganzen Wasser. Klar, und der Kessel das Metall geht ja mit, ne? Das muss sich ja aus, das dehnt sich ja dann ein bisschen. Und wenn man die eben schnell anheizen möchte, weil man keine Zeit hat, das geht dann natürlich auch, dann kriegt man das auch in ein paar Stunden hin. Ist allerdings sehr, sehr schädlich für das ganze Material, weil das eben ziemlich punktuell sehr heiß wird an der einen Seite und an der anderen Seite ist es noch kalt. Das ist also nicht optimal für eine Lok. Aber bei dem Adler haben wir ja nur einen relativ kleinen Kessel. Also wenn der jetzt wirklich kalt ist und haben jetzt da zum Beispiel eine Fahrt, die um 11 Uhr beginnt, da fangen wir morgens gegen 6 Uhr ungefähr an, den vorsichtig und langsam anzuheizen, dass wir dann so gegen 10:30, sage ich mal, dann unseren vollen Kesseldruck von wahnsinnigen 6 Bar erreicht haben. Ne?
Ist der Druck bei den Dampfloks gleich oder haben größere Dampfloks höhere Drücke?
Ja, es gibt tatsächlich unterschiedliche Drücke. Also so eine große Dampflok, sage ich mal, so eine 01er oder so eine 44er, 50er, die fahren so mit so 16 Bar Kesseldruck ungefähr. Oh. Und so ein Adler, da haben wir eben ein bisschen weniger, den fahren wir dann mit 6 Bar Kesseldruck. Ne? Das ist schon ein kleiner Kessel, wir brauchen nicht diese Riesenleistung dafür. Ist eben nur ein Museumsfahrzeug, ne? Der fährt eben nicht so schnell. Aber es gibt da schon unterschiedliche, wobei so kleine Aufsitzdampflokomotiven, die man so kennt, diese Spur 5, oder wie die heißen, die haben teilweise dann auch 12, 16 Bar auf dem Kessel drauf. Ne? Also das soll man nicht meinen. Okay. Aber die Unterschiede sind dann schon da.
Jetzt hast du das Stichwort schon genannt, ihr seid nicht so schnell unterwegs. Da ist jetzt natürlich die neugierige Frage, was geht denn da?
Also wir haben ja schon mal mit dem Adler Fahrten gemacht. Das war dann die Strecke, wo er 1835 bereits schon seine ersten Fahrten gemacht hat, nämlich zwischen Nürnberg Hauptbahnhof und Fürth. Da haben wir eine Zeit lang auch regelmäßig alle 2 Jahre Fahrten angeboten fürs Publikum. Und ja, dann sind wir natürlich auf den Streckengleisen gefahren, auf freier Strecke. Und die Topografie, man merkt sie sofort beim Adler, also auch wo man selber gar keinen Berg sieht, der Adler findet den auf jeden Fall. Also das ist wirklich sehr, sehr zäh. Also der spricht auch wirklich jede kleine Höhe, Steigung spricht er an. Aber wenn wir so eine Gerade haben und alles ist schön, das Wetter ist gut, der Druck stimmt und der Adler zieht gut, dann haben wir mal mit GPS mal mit dem Handy gemessen, kommen wir da schon auf so Geschwindigkeiten zwischen 60 und 65 km/h. Also relativ schnell.
Ja, vor allem, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, ihr steht ja da im Freien.
Genau, wir stehen da im Freien. Wir haben kein Dach über dem Kopf. Nicht, weil wir kein Geld haben, sondern weil das so historisch so war. Ne? Ja. Der Führer vom Adler, der hat quasi im Freien gestanden. Ne? Und ja, wenn man da dann so 65 km/h fährt.
Habt ihr wenigstens Schutzbrillen?
Nee, auch nicht. Das ist auszuhalten. Also das geht schon. Ansonsten dreht man sich einfach mal um und guckt nach hinten auf die Wagen, die hinten dranhängen, wo der Qualm hinzieht. Dann kann man das mal kurz verschmerzen. Aber 65 km/h, das kriegt man auch ohne Schutzbrille hin. Das funktioniert ganz gut.
Jetzt hast du davon gesprochen, dass der Adler schon bei kleinsten Steigungen anfängt, wieder an Geschwindigkeit abzubauen. War es wahrscheinlich an seiner relativ geringen Leistung hängt. Kannst du die irgendwie beziffern, was für eine Leistung dahinter steckt, so PS?
Ja, also der Adler hat circa 40 PS, was er dann mit beiden, da hat er zwei Zylinder, unser Adler, und die beiden Zylinder zusammen, die bringen circa 40 PS zustande.
40 PS, das entspricht ungefähr der Leistung von einem Trabant.
Genau, also circa, oder so ein VW Käfer von früher, ja. Oder so, ne? Aber, also ist nicht viel, aber wenn er einmal läuft, dann läuft er, ne?
Ja, ja, und läuft und läuft und läuft und läuft.
Genau.
Also mit ungefähr 40 PS jagt ihr da über die Gleise. Mhm. Was wir bei so einer Zugfahrt dann noch beachten müssen, kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Du hast gesagt, ihr fahrt die Strecke zwischen Nürnberg und Fürth.
Genau.
Und jetzt ist das ja so eine Sache. Da wurden wir auch schon belehrt, weil da, wo die Züge heutzutage fahren, also wenn ich mit meinem ICE von Nürnberg über Fürth zum Beispiel Richtung Frankfurt oder Richtung Bamberg fahre, dann fahre ich nicht da lang, wo früher der Adler gefahren ist.
Das ist richtig, genau. Also die Strecke, die damals der Adler gefahren ist, gibt es heute zu 100% nicht mehr. Allerdings verlief sie ungefähr da, wo heute die Güterumgehungsstrecke läuft, von Nürnberg nach Fürth. Also über Langwasser und dann den Rangierbahnhof. Und dann die Güterzugstrecke, die dann irgendwo in Fürth auf deine ICE-Strecke mündet. Da ist früher die Strecke verlaufen und die Strecke sind wir mit dem Adler auch immer gefahren.
Ah, okay.
Genau.
Wenn wir jetzt unseren Adler da auf die stolzen 65, meistens wahrscheinlich ein bisschen langsamer km/h beschleunigt haben, dann ist natürlich auch die Frage, alles was beschleunigen kann, das muss auch irgendwie bremsen. Und Bremsen bei der Eisenbahn, das ist ja so eine Geschichte. Das ist ja nicht ganz so trivial, wie man das vielleicht vom Auto kennt. Wir haben da schon diverse Folgen drüber gemacht. Jetzt denke ich mal, hat der Adler da auch so ein paar Besonderheiten. Wie bremst der Adler?
Genau, also wir haben keine innenbelüfteten Scheibenbremse und Magnetschienenbremse und auch keine Bremshundertstel jenseits von 200. Nee, also Spaß beiseite. Der Adler ist eine Sondergenehmigung des Verkehrsministeriums und wir haben auf der Lokomotive eine Holzklotzbremse. Also der Bremsklotz, das ist kein Gusseisen oder sonst, das ist einfach ein Stück Holz, was eben einseitig am Tender durch eine Spindelhandbremse bedient wird. Also wir bremsen im Prinzip den Tender nur von dem Adler und das auch nur einseitig und jeweils nur ein halbes Rad. Also kann sich jeder vorstellen, wie gut er dann bremst.
Okay, wahrscheinlich wäre die Arme ausbreiten genauso effektiv.
Genau, so den Fuß rausstrecken und die Hacke in den Schotter hauen, ja, wäre wahrscheinlich effizienter. Ne? Aber tatsächlich, man soll es nicht glauben, der Adler, das ist auch kein besonders gut von alleine rollendes Fahrzeug. Sobald man da den Regler zumacht und will da eine Beharrungsfahrt übergehen, bremst das Fahrzeug an sich schon sehr, sehr gut von selbst runter. Und dass man eigentlich, wenn man den Regler zumacht, nicht schon sofort eine Verzögerung spürt und das Fahrzeug schon direkt an Geschwindigkeit verliert. Und wenn man bei den heutigen Bremswegabständen von circa 1000 Meter von Vorsignal zu Hauptsignal da mal einen Halt erwarten bekommt, kann man dann ganz gemütlich die Leistung wegnehmen und dann mit dieser Spindelbremse am Tender ein bisschen was drehen und dann kann man immer sicher und mit genügend Reserve dann ganz locker vor dem Hauptsignal anhalten. Ne? Aber gibt natürlich auch mal Situationen, die wir nicht voraussehen können. Wenn zum Beispiel, ich sage jetzt mal einfach, ein Baum umkippt auf die Gleise vor uns, dann müssen wir natürlich ein bisschen mehr tun. Und dann bremst auch nicht nur der Adler selber, sondern dann haben wir an unseren Wagen, wo unsere Reisenden drin sitzen, jeweils einen Bremser da noch drauf sitzen, der dann ebenfalls auch eine Spindelhandbremse hat für den entsprechenden Wagen. Und dass jeder Bremser dann seinen eigenen Wagen dann auch mit maximaler Bremswirkung mit der Spindelhandbremse abbremsen kann. Und dadurch können wir den Adler auch relativ schnell zum Stehen bringen, wenn mal was sein sollte.
jetzt sprichst du von schnell. Kannst du das in Metern beziffern? Also was würde so eine, in Anführungszeichen, Schnellbremsung bei einem Adler bringen? Hat der aus 60 km/h, weiß ich nicht, 300 Meter?
Ja, so ungefähr. Ich sag mal so 200 Meter, 250 Meter, das würde man schon hinkriegen, denke ich. Also da steht relativ schnell dann, ne? Weil
okay.
Ja, 65 km/h ist jetzt nicht so die Riesengeschwindigkeit. Und wenn man da wirklich mal kurbelt und macht und tut, dann wird er so 250, 300 Meter maximal, dann wird er schon stehen.
Jetzt hast du gerade von Wagen gesprochen und darf man natürlich auch nicht vergessen, ich habe nichts von der Lok, wenn ich nicht auch irgendwas hinten dran hängen kann. Was für Wägelchen habt ihr denn da? Wahrscheinlich auch keine Originalen.
Nee, der Hersteller von den originalen Wagen, das waren Kutschenhersteller, die haben Postkutschen gebaut früher und deswegen haben diese Fahrzeuge, diese Wagen auch so ein bisschen den Anschein, dass es mal eine Kutsche gewesen ist. So von der Form erinnert das dann sehr stark daran. Mittlerweile die Nachbauten sind natürlich nicht mehr von Kutschherstellern, die sind dann in Meiningen gebaut worden. Das ist dann eben den damaligen Wagen in etwa nachempfunden. Die sind aus Holz, haben keine Fenster und keine richtige Türen und sind eben Holzsitzbänke drin. Also das ist relativ spartanisch.
Aber sie haben ein Dach.
Die Reise mit dem Adler. Sie haben ein Dach, ja. Das ist der Vorteil im Vergleich zu uns da vorne. Ja. Wenn man da im Regen fährt, wir werden da vorne pitschenass und die Fahrgäste haben zumindest noch ein Dach über dem Kopf, ne? Und kriegen dann auch keine glühenden Funken ab, wenn da mal was raussprühen sollte. Oder eben auch Dampf, wenn er sich niederschlägt, hat er nicht immer Wasserqualität, will ich mal so sagen. Da sind immer Rußrückstände mit drin in diesem Wasser, was da oben rauskommt. Und wenn man das auf die Klamotten bekommt, ist das sehr unangenehm. Ne? Also es gibt dann böse Flecken, die man fast nicht mehr rausbekommt. Und dadurch sind die Fahrgäste eben durch die Dächer dann etwas geschützt davon.
Oh ja, ich kann mich auch gut erinnern, als kleines Kind des Öfteren mal mit Dampfzügen gefahren zu sein und wenn man dann da rausguckt und die Dampfbahne genau einem dann ins Gesicht, dann hat man auch sehr viele Rußpartikel, die man aus den Augen dann nicht mehr rausbekommt. Aber das war damals auf jeden Fall den Spaß wert.
Ja, ja. Gibt heute immer noch Leute, die legen das darauf an. Die wollen das unbedingt. Die wollen den Rauch einatmen und die wollen die Rußpartikel im Gesicht haben. Das finden die ganz toll. Also ob man das nachvollziehen kann oder nicht. Also die Leute gibt's auf jeden Fall. Das erleben wir dann immer wieder, dass sie sich absichtlich dann rauslehnen aus dem Wagen und wollen dann da eben den Dampf schnuppern. Ne?
Ja. Also,
naja, jeder
genau. Hast du gerade davon geredet, ja, wenn es dann mal regnet, dann wirst du da vorne nass. Ist das mal passiert, dass du ihr irgendwie durch einen Schauer gefahren seid und ihr wart da vorne klatschnass?
Ja, das ist gar nicht mehr so lange her. Das war letztes Jahr im Sommerfest vom Deutsche Bahnmuseum. Das war eher so ein Herbstfest war es ja da gewesen. Da war tatsächlich zur Lokparade, pünktlich zur Lokparade zum Beginn hatten wir, der Adler ist immer das erste Fahrzeug auf der Lokparade, weil es eben so ein bisschen chronologisch dann diese Abfolge da bei der Lokparade stattfindet und der Adler fährt immer zuerst und exakt mit Stellung SH1 am Sperrsignal und Abfahrauftrag haben dann die Schleusen am Himmel aufgemacht und ich habe dann die Parade wirklich im strömenden Regen gefahren und war dann natürlich pitschnass gewesen danach, aber gut, passiert, ne? Man lässt sich da nichts anmerken und dann ist eben gut, ne? Sachen trocknen eben auch wieder und ja, alles gut. Solange ich dann nicht den ganzen Tag im Regen stehe, ist das schon in Ordnung. Ansonsten hätten wir dann auch noch Regenbekleidung, Schutzbekleidung noch dabei, die wir uns überziehen können, wenn es wirklich arg ist. Aber für so eine Parade dann in Regenkleidung zu fahren, ist auch für die Fotografen dann nicht so schön, wenn dann irgendwelche gelben Regenmäntel auf dem Adler stehen. Das passt irgendwie nicht. Ne? Da muss man eben durch. Wenn man Adler fährt, ist man eben da in der Sonne ausgesetzt, wird braun oder rot und im Regen wird man eben nass. Das ist eben so. Ne?
Ja. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit in der Mehrzahl da vorne. Und auch das ist Allgemeinwissen. Auf einer Dampflok gibt es immer einen Dampflokführer und einen Heizer.
Richtig.
Ist das beim Adler genauso?
Grundsätzlich ja. Wir haben auf jeder Dampflokomotive zwei Personale erstmal mindestens. Der Lokführer, also der Reglerberechtigte und dann eben der Heizer, der sich um das Feuer kümmert und um den Dampf kümmert. Ja, und auf dem Adler sind wir auch mal zu zweit drauf. Allerdings ist das nicht ein Lokführer und ein Heizer, sondern wir sind beides Lokführer und wir sind beide Heizer. Also wir müssen beides können. Da der Adler, weil er ja die Sondergenehmigung hat vom Verkehrsministerium, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, immer mit zwei ausgebildeten Lokführern fahren muss, da wir keine Zugsicherungssysteme oder SIFA und sonstige Sachen an Bord haben. Also von daher wechseln wir uns dann am Tag schon mal gerne ab, dass dann vormittags der eine den Regler bedient und dann nachmittags dann schaufelt der Reglerbediener dann die Kohlen rein und der andere darf mal einen Regler bedienen. Also ja. So geht das dann in der Regel ab bei uns.
Ja. Die SIFA ist historisch natürlich auch eine Einsparung der Eisenbahn, dass man irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, ja, warum müssen da vorne eigentlich zwei sein? Einer geht doch auch. Und es gab es ja wohl tatsächlich sogar schon bei Dampfloks, dass dann plötzlich vorne nur noch einer war. Mhm. Und dann musste halt sowas wie eine SIFA her.
Genau, richtig. Und der Adler hat sowas eben nicht, weil wir ja keine elektronischen Helferlein da vorne haben. Also wir haben keine Lichtmaschine, die uns da irgendwie Strom zur Verfügung stellt, dass wir irgendwelche elektronischen Bauteile da oder Zugsicherungsgeräte mit betreiben können. Von daher haben wir dann eben die Auflage bekommen, dass wir dann zu zweit fahren müssen. Das ist auch heute noch so. Du kennst das ja selber, wenn mal die SIFA ausfällt und dann können wir uns dann eine zweite Person vorne mit in den Führerstand holen. Ja. Und dann dürfen wir ja auch ganz normal weiterfahren. Ja. Ne?
Jetzt hast du schon mehrfach erwähnt, ihr habt da vorne keinen Strom. Und wenn ich jetzt so an meine Eisenbahnfahrzeuge denke, da sind da vorne ganz viele Einrichtungen, die sind unverzichtbar. Also ohne die kann ich nicht fahren. Die brauchen alle Strom. Es fängt an mit SIFA. SIFA haben wir schon festgestellt, haben wir nicht. Okay, brauchen wir auch nicht. Wir sind ja zu zweit. Aber wie sieht's denn aus bloß mit Zugsicherung, PZB?
Naja, wir haben ETCS auf dem Adler verbaut. Nee, kleiner Scherz, haben wir natürlich nicht.
Noch nicht.
Also, noch nicht, ja. Nee, der Adler hat auch keine Zugsicherung. Wir haben tatsächlich eine einzige Stromquelle, die wir haben müssen. Das ist also, anders ging das auch mit Sondergenehmigung nicht. Und zwar, wir haben GSMR-Zugfunk auf dem Adler, tatsächlich. Und es fragt sich natürlich jeder, wo habt ihr den denn eingebaut? Den sieht man ja gar nicht. Und wir haben ja gar keinen Platz, wir haben ja gar kein Cockpit in dem Sinne da vorne. Den haben wir tatsächlich versteckt, diesen Zugfunk. Im Tender ist er versteckt. Der ist also hochkant in so eine Blechkiste eingearbeitet. Das heißt, wir müssen so eine Blechkiste öffnen, mit so einem Scharnier nach oben. Und dahinter befindet sich ein ganz modernes GSMR-Zugfunk-Bedienteil. Und der Strom, der dafür benötigt wird, um das Zugfunkgerät zu betreiben, der kommt tatsächlich aus Autobatterien, die wir dann auch im Tender untergebracht haben und ebenfalls gut versteckt haben und die wir dann eben abends nach der Fahrt oder vor der Fahrt mit einem Ladegerät ganz normal laden und die halten da den ganzen Tag den Strom so, dass wir dann den GSMR-Funk am Laufen haben. Also wir können auch Notrufe damit abgeben und empfangen und Nothaltaufträge geben. Ja. Das funktioniert alles ganz normal.
Warum habt ihr nicht so, es gibt ja von GSMR auch so Handfunkgeräte. Warum haben die nicht gereicht?
Zu der Zeit damals war das so, dass diese Handfunkgeräte eben keinen Notruf, die Möglichkeit haben, Notruf damit abzusetzen. Und dann hat man seinerzeit gesagt, okay, wir konnten zwar telefonieren mit dem Fahrdienstleiter, alles kein Problem, aber wir konnten keinen Notruf absetzen. Und da hat man gesagt, nee, das geht nicht. Also wir sind ja ein Eisenbahnfahrzeug, was eben auch sich auf Eisenbahn bewegt. Und wir müssen Notrufe auf jeden Fall auch selber abgeben können. Und da hat man gesagt, da müssen wir uns was einfallen lassen, da reicht eben nicht so ein Hand-GSMR-Funkgerät, sondern wir brauchen dann das Richtige, wo wir alles mitmachen können. Und deswegen wurde das damals schon eingebaut, damals noch in einer etwas einfacheren Form, also in einer veralteten Variante, wo das natürlich alles funktioniert hat. Aber seit 2 Jahren haben wir jetzt da wirklich einen ganz modernen GSMR-Zugfunk drin, also wie wir den aus dem ICE auch kennen.
Okay, kleiner Themensprung, wenn ihr da am Fahren seid. Was sind denn da so die Herausforderungen? Also was sind die größten Schwierigkeiten beim Adlerfahren?
Ja, Herausforderungen, wenn ich jetzt mal so an die normale Adlerfahrten denke, wo wir eigentlich in Koblenz immer machen auf dem Sommerfest, da fahren wir ja mit 3 Wagen, mit Fahrgästen drin und fahren wir quasi einmal durch den Bahnhof ans andere Ende in den Norden und fahren dann wieder zurück. Das hört sich jetzt nicht so viel an. Wir dürfen allerdings mit dem Adler nicht so einfach rückwärts fahren. Also wir können ja mal denken, wir fahren mit der Lok voraus jetzt in die Abstellgruppe in den Norden von Koblenz-Lützel, machen dann einen Rückwärtsgang rein und fahren dann zurück wieder zum Ausgangspunkt. Das wäre am einfachsten. dürfen wir allerdings nicht. Wir dürfen den Adler besetzt mit Personen nicht rückwärts fahren. Also nicht, dass da ein Personenwagen voraus läuft, weil das Gewicht von diesen Wagen eben durch die Holzbauweise sehr gering ist und dass so ein Wagen dann beim Rückwärtsdrücken eventuell in der Weiche entgleisen könnte. Das wollten wir natürlich nicht. Von daher müssen wir dann den Adler immer einmal drumherum fahren und das hält wirklich auf und sehr zeitintensiv, da wir dann eben auch viele Rangierbewegungen haben mit Ankuppeln und Abhängen und ja, zwischendurch fahren dann auch andere Züge dadurch, dass wir nicht direkt wieder zurückkommen zu unseren Wagen und das hält wirklich zeitlich sehr auf und ist auch anspruchsvoll, weil wir müssen den Adler immer genau an der richtigen Stelle zum Halten bringen. Wenn wir das nicht schaffen, müssen die Wagen dann händisch zum Kuppeln hingeschoben werden. Also ja, ich kann das mal so kurz erzählen, also bei einer, ich sag mal normalen Dampflok, also bei einer so einer großen Dampflok, die man so kennt, da gibt's ja eine Steuerung. Also wir haben ja einmal den Regler, wo wir dann Dampf in die Zylinder mitlassen oder weniger oder mehr Dampf und dann haben wir eine Steuerung, mit der wir die Fahrtrichtung des Fahrzeuges bestimmen können und diese Steuerung kann man bei einer großen Dampflokomotive auch ganz easy im Stand verstellen und dann einfach nochmal anfahren. Beim Adler ist das nicht ganz so einfach. Wir können beim Adler im Stand die Fahrtrichtung nur äußerst schwierig ändern. Also wir müssen dann wirklich so eine Mechanik einschalten und müssen dann händisch das Triebwerk bewegen, bis dann irgendwann so ein Exzenter in die andere Richtung wieder einrastet und dann können wir in die andere Richtung fahren. Deswegen schalten wir die Fahrtrichtung bei dem Adler noch auf den letzten Metern, wenn sich das Fahrzeug bewegt, um, dass dieser Exzenter dann durch diese noch Rollkräfte einrasten kann und wir das nicht im Stand händisch machen müssen. Von daher ist das also immer so eine Sache, wenn man dann an den Park dran fährt und will dann in die andere Richtung wieder zurückfahren, dass man dann schon, während man rückwärts fährt, schon den Vorwärtsgang reinmacht und dann hat man eben keine Möglichkeit mehr, nochmal anzufahren. Ne? Also man muss da eben gucken, dass was genau passt und mit der Handbremse dann so gebremst wird, dass möglichst Zentimeter genau angehalten wird. Das ist also schon eine Herausforderung. Ne? Also da muss man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Am Anfang haben wir da auch viel geflucht und die Leute, die dann die Wagen dann zum Adler schieben mussten, dass wir kuppeln können, die haben es uns dann gedankt. Also da wurde schon mal die eine oder andere Flasche Bier fällig am Abend. Ne? Also das ist so mit die größte Herausforderung, diese ganze Kuppelei und Abhängen und Drumherumfahrerei-Sachen, das ist schon ja, anstrengend. Da muss er wirklich ganz genau bremsen können, sonst hat man da ein Problem.
Ich dachte, ich wäre besonders gut, weil ich schon eine große E-Lok rangieren könne.
Aber ja, da kannst du ja mit schleifender Bremse langsam dran fahren zur Not, ne, mit ein bisschen aufgeschalteter Leistung. Genau. Das funktioniert beim Adler leider nicht.
Ganz ketzerische Frage, ist es besonders schwer, einen Adler zu fahren im Gegensatz zu einer normalen, in Anführungszeichen, Dampflok?
Ja, nee, also ich denke mal, jeder, der jetzt so eine normale Dampflok bedienen kann, also der könnte theoretisch auch einen Adler fahren, weil das Prinzip ist ja dasselbe und diese Besonderheiten, die der Adler eben hat, sprich mit dieser speziellen Steuerung, von der ich gerade gesprochen habe, das ist eben Routine, das muss man dann erlernen und ja, also das ist nicht ausgeschlossen. Ne? Also wir sind keine Götter, die jetzt da in Adler fahren dürfen. Es ist allerdings so, dass man als Befähigung für diesen Adler eben eine spezielle Ausbildung bzw. Prüfung eben benötigt, weil es eben so besonders ist vom Fahren her. Ne? Und wir auch keine Zugbeeinflussungssysteme haben, keine SIFA haben, keine durchgehend gekuppelte Hauptluftleitung. Ne? Das ist eben schon so ein paar Besonderheiten, die man dann wissen muss, wenn man so einen Adler dann letztendlich führen darf.
Ja, ist das Führen einer Dampflok gefährlich? Das Schlimmste, was ich bei einer E-Lok machen kann, ist, dass ich irgendwo drauf fahre. Aber dass ich mit der E-Lok für meine Umwelt irgendeine Gefahr darstelle, ist eher unwahrscheinlich. Ist das bei einer Dampflok genauso oder besteht da schon die Gefahr, dass ich, wenn ich an den falschen Reglern drehe, dass dann was passiert.
So eine Dampflok, wenn man die so sieht, die qualmt schön, die sieht schön aus, alles ist toll. Aber so eine Dampflok, wenn man das Gerät sich mal so ein bisschen was näher betrachtet oder Lokführer ist und weiß, wie das alles so funktioniert, kann das auch relativ sehr gefährlich werden, so eine Dampflokomotive. Weil, wenn man eine Fehlbedienung durchführt, ich sage jetzt mal einfach, man achtet nicht auf seinen Wasserstand und fährt dann das Wasser weg, dann kann es ganz schnell zu einem sogenannten Kesselsackknall kommen. Dann explodiert der Kessel einfach. Und das ist, ich sag mal, einfach tödlich. Also wenn der Lokführer, der da auf so einer Lokomotive steht und der Heizer auch, wenn so ein Ding da mal in die Luft geht, dann ist da vorne nicht mehr viel zu holen. Ne? Also von daher ist es sehr, sehr gefährlich. Also man muss da wirklich genau wissen, was man da tut. Es ist nicht nur ein schönes Feuer, was da brennt und ein paar Qualmwolken, die da rauskommen. Also das ist schon wirklich ernst und man muss es auf jeden Fall gut im Griff haben, was man da tut.
Ein weiterer Grund dafür, dass ihr wahrscheinlich da vorne zu zweit seid und so ein bisschen auch gegenseitig aufeinander aufpasst.
Genau, also wir haben ja diese Wasserstandsanzeige. Es ist also bei jeder Dampflokomotive das wichtigste Instrument vorne im Führerraum. Und bei so einer großen Dampflokomotive ist das auf beiden Seiten ausgeführt. Also der Heizer kann diese Anzeige sehen und der Lokführer sieht die auch. Und das haben eben beide immer im Blick. Beim Adler haben wir diese Anzeige nur einmal verbaut. Die sitzt eben relativ tief unten am Kessel. Und man muss sich da schon so ein bisschen mal runterbeugen und mal reingucken, wie es dann ausschaut mit dem Dampf. Aber man hat da so ein gewisses Gefühl dafür. Also wir gucken da eigentlich bei jeder neuen Fahrt, wenn wir jetzt dann wieder in die andere Richtung fahren, dann achtet man eigentlich dauernd auf diesen Wasserstand, ob da alles okay ist und dass wir dann auch mal Wasser nachspeisen können und dass wir dann wieder einen guten Wasserstand haben in dem Fahrzeug. Ne? Also da achten eigentlich beide drauf, der Lokführer und der Heizer auch.
Und einem darf natürlich auch der Wasservorrat insgesamt nicht ausgehen, weil wenn das passieren würde und ich kein Wasser mehr nachfüllen kann, dann kann ich ja quasi nur noch die Flucht ergreifen.
Genau, richtig. Also das muss natürlich auch vor Fahrtbeginn immer alles geprüft werden, ob A, ausreichend Wasser im Kessel ist und ob B, eben auch ausreichend Wasser im Tender ist, um eben nachspeisen zu können. Weil wenn wir das nicht kontrollieren und fahren da einfach los und dann haben wir irgendwann kein Wasser mehr, ja, dann wird's spannend. Ne? Dann kann man nur hingehen, die Fahrt sofort beenden und das Feuer ziehen. Also das bedeutet, dass man dann einfach das Rost, auf dem das Feuer, die Kohlen quasi liegen, dass man dass das Rost einfach rauszieht und die heißen Kohlen einfach unten auf die Schwellen fallen, sodass das quasi keine neue Hitze mehr Wasser erwärmen kann letztendlich. Ne?
Das wird das ist also der absolute Notfall. Ne? So Notausschalter hat die Lok also auch.
Genau, das sind wir dann selber, wir müssen dann das Feuer ziehen, so nennt man das. Das ist eben dann natürlich blöde, weil dann kann es zu Bränden kommen, wenn die heißen Kohlen auf die Schwellen fallen unten, ne? Also ist nicht ganz ohne. Also das sollte nicht passieren. Das ist wirklich die absolute letzte Möglichkeit, bevor irgendwas Schlimmes passiert, dann eben das Feuer zu ziehen und dann in Kauf zu nehmen, dass dann die ganze Bahnböschung abbrennt zur Not. Aber gut, immer besser als dass nur ein Baum abbrennt, als wenn die Lokomotive explodiert, ne? Und dann Leute zu Schaden kommen. Aber wie gesagt, das ist zum Glück uns noch nie passiert und ich wünsche das auch keinem meiner Kollegen.
Ja. Eine Frage, die ich vorhin, glaube ich, habe liegen lassen, als wir bei den Wagen waren, wäre ja die gewesen, wie kupple ich eigentlich diese Wagen mit der Lok? Bei modernen ist gut, klassisch, sage ich mal, kuppeln wir ja mit einer sogenannten Schraubenkupplung, bei dem ich eine Kupplungsspindel habe und einen Kupplungsbügel in den Kupplungshaken hänge und das dann zusammendrehe und dann muss ich natürlich auch noch die Luftschläuche miteinander verbinden und dann auch noch die elektrischen Leitungen. Wie kuppelt man die Fahrzeuge an einen Adler?
Ja, also der Adler hat so eine Kupplung natürlich nicht, wer hätte es gedacht. wir haben da einfach ganz, ganz klassisch, jeder Wagen hat so Eisenlaschen, wo oben in dem Kopf von dieser Eisenlasche ein Loch drin ist. Und beide Eisenlaschen von beiden Wagen müssen dann quasi kongruent übereinander liegen. Und dass die beiden Laschen übereinander sind und dann steckt man einfach einen Eisenzapfen von oben in diese Lasche rein und einen Sicherungssplint unten durch. Und dann ist das Ganze verbunden. Ne? Also das ist im Prinzip starr gekuppelt. Da ist also keine Möglichkeit, dass sich da viel zwischen den Kupplungen bewegen kann.
Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Puffer?
Ja, also die Kupplung, also diese langen Eisenstangen, die sind dann am Kopf von dem Wagen unten mit Blattfedern etwas abgefedert, sodass sich die Kupplungen ganz leicht bewegen können, dass sie etwas Spiel haben. Mhm. Über Blattfedern sind die gefedert. Puffer haben wir natürlich auch. Und dann habe ich mal so eine Frage an dich, Markus. Was meinst du denn, aus welchem Material die Puffer an dem Adler hergestellt oder gebaut sind?
Prinzip,
was schätzt du denn?
Im Prinzip hast du es ja vorhin, glaube ich, schon verraten, als du gesagt hast, die Wagen wurden aus Holz gebaut. Ich gehe mal davon aus, dass auch die Puffer aus Holz sind.
Ja, aber nur Holz federt ja nicht wirklich gut.
Ah, also, dann welche
Frage? Du hast schon mal 50%, hast du schon mal? Also Holz ist auf jeden Fall mit dabei bei den Puffern, ja, aber womit federt das denn da?
Vielleicht habe ich was im Kopf, was ich schon mal gesehen habe, vielleicht mit Leder?
Ja, das ist so, ja, schon gut. Also Leder tatsächlich auch. Also Leder ist die Pufferhülse. Das ist tatsächlich aus Leder.
Ah.
Der Pufferteller ist aus Eichenholz.
Jetzt ist die Frage, womit ist es gefüllt?
Genau, und es ist keine klassische Eisenfeder, die irgendwie gedreht ist. Das ist es nicht. Es ist ein Material, was dämpft, sagen wir mal einfach vorsichtig. Und es kommt von einem Tier.
Oh, ja, also es ist quasi ein Haar, also das Fell von einem Tier.
Haar war sehr gut, und zwar ist das Rosshaar. Es ist Pferdehaar.
Ah.
Also was aus dem Pferdeschweif kommt, ist eben diese etwas längeren Haare von einem Pferd, von einem Ross. Die sind eben da drin, und das ist das Füllmaterial der Puffer und was dann letztendlich auch dämpft. Also Rosshaar mit Leder als Hülle, damit da nichts rausfallen kann, und die Pufferteller sind aus Holz.
Das ist wirklich ein spannender Materialmix.
Ja.
Bringt mich aber wirklich sehr schön zur nächsten Frage, ist die Wartung von Lok und Wagen, stelle ich mir unheimlich aufwendig vor. Allein die Pferde, die man halten muss, um diese Puffer zu warten.
Ja, also gut, die Puffer, die Rosshaare, die brauchen wir Gott sei Dank nicht bei den Fristen zu erneuern. Das sind, glaube ich, die da immer schon drin waren seit dem Brand oder seit dem Wiederaufbau in den 2000er Jahren. Von daher, die haben wir noch nie getauscht, die Haare. Lassen wir den Pferdchen ihre Haare, alles ist gut. Aber natürlich hat das Fahrzeug wie alle anderen Eisenbahnfahrzeuge auch sogenannte Fristen, die durchgeführt werden müssen, regelmäßig in Abständen, Sicherheitsfristen, Wartungsfristen, Kesselfristen. Und die werden dann eigentlich immer im Werk, im RAW in Meiningen durchgeführt, wo der Adler dann extra hingefahren wird für. Und die sind sehr, sehr teuer, weil so Dampflokomotive generell. Wer so eine Dampflokomotive irgendwie mal jemand kennt, der so einen Verein zum Beispiel, der Dampflokomotiven unterhält, der wird wissen, dass das immense Kosten sind, die da bei so einer Wartung eben anstehen. Und ja, der Adler kostet leider auch sehr, sehr viel Geld, weil es eben ein Einzelstück ist. Da gibt's keine Ersatzteile für. Wenn da was kaputt geht, dann muss das alles neu hergestellt werden und angefertigt werden, weil da gibt's keine Ersatzteile, die da irgendwo in einem Regal liegen, wo man sagt, hier, bringen wir gerade mal eine neue Achse raus oder weiß ich nicht, eine neue Lampe oder eine neue Pumpe. Also das gibt's alles nicht. Das muss alles ausgebaut, neu gebaut werden oder eben aufgearbeitet werden. Und das ist sehr, sehr, sehr teuer. Und wir gucken, so Kleinigkeiten reparieren wir auch gerne mal selber. Also wir, die Lokführer, die den Adler fahren, wir kennen die Maschine ganz gut. Wir wissen genau, wo die Schwachstellen sind, wo gerne mal Schrauben locker werden. Oder wenn wir mal was haben, wie wir die dann eben schnell mit einem Werkzeugkasten wieder instand setzen können. So, das ist so ein Mix aus das, was wir selber machen können. Kostet uns dann eben nichts, außer ein bisschen Schweiß und Muskelkraft. Aber die großen Sachen unter die generellen Fristen, die werden dann eben im Meiningen durchgeführt bei dem Adler.
Dann hoffe ich mal, dass der Adler nicht dem 3S-Sparprogramm der Deutschen Bahn zum Opfer fällt und da noch lange genug Geld zur Verfügung steht, um das Fahrzeug zu erhalten. Jetzt hast du aber gerade was eingeworfen, so im Nebensatz, eine Lampe. Und da kam mir die Spitzenlicht?
Ja, der hat auch tatsächlich Spitzenlichter, Adler. Das sind allerdings keine drei Spitzenlichter, wie das klassische Spitzensignal von so einem Zug, sondern auch da Sondergenehmigung, ne? Denkt drüber nach. Wir haben nämlich nur zwei Lampen, also eine links und eine rechts, wie bei so einem Auto. Und die sind klassisch natürlich mit Petroleum gefeuert. Ne? Also ist ein Docht ist da drin, den zünden wir damit an und dann leuchtet das dann da vorne, wenn es dunkel wird. Also auch kein Strom.
Okay. Schon mehr atmosphärische Beleuchtung dafür, als dass das irgendwie.
Ja. Es ist gemütlich, ne? Also wie so ein Grillabend im Kleingartenverein, schön bei Kerzenlicht und irgendwelchen Lampen und Leuchten. Ja, so ist das da auch.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich würde mal an die Technik des Fahrzeugs einen Haken dran machen und in das nächste Themengebiet einschwenken, und zwar das Betriebliche. Ich habe es eben gerade schon mal so ein bisschen angekratzt. Wenn ich einen Zug fahren möchte, dann braucht dieser Zug zum Beispiel einen Fahrplan. Das wird beim Adler nicht anders sein, richtig?
Genau, also einen ganz normalen Zug, wie jeder andere auch. Und der braucht eben einen Fahrplan, Geschwindigkeiten, wie schnell wir fahren dürfen und Fahrzeiten, wann wir wo abfahren, wann wir wo ankommen. Das ist wie bei jedem anderen Zug auch nichts anderes.
Was steht da als Mindestbremshundertstel oben im Kopf?
Gar nichts steht da drin, weil er hat keine Mindestbremshundertstel, er hat auch nicht mal Bremshundertstel. Also es gibt keine Bremshundertstelmessung von diesem Zug, der dem Fahrzeug eine Bremskraft irgendwie vorgibt oder eine Bremsvermögen. Das gibt's nicht.
Also und wahrscheinlich auch keine Bremsstellung, die da vorgegeben ist.
Nein. Bremsstellung Holzklotz ist das dann. Nee, tatsächlich. Also es gibt keine Mindestbremshundertstel und keine Bremshundertstel, die vorgegeben sind da. Weil es eben natürlich wieder eine Sondergenehmigung ist. Wer hätte das gedacht?
Ja, aber ansonsten müsst ihr euch natürlich im Netz an dieselben Regeln halten wie die anderen Züge auch. Für euch gelten dieselben Signale. Ihr müsst euch an dieselben Geschwindigkeiten halten und so weiter.
Genau. Also wir haben die ganz normalen Regeln, die wir beachten müssen, die jeder Lokführer, egal mit welchem Zug in Deutschland, dann auch befolgen muss. Also Signale gelten natürlich auch für uns und die Fahrdienstvorschriften, die natürlich auch. Also wenn wir da, sage ich mal, ein ZS1 bekommen oder ein ZS7, also Vorsichtssignal kriegen, müssen wir da genauso mit umgehen, als wenn wir jetzt mit dem ICE durch die Gegend fahren würden. Also da sind die Regeln nicht für uns außer Kraft gesetzt auf dem Adler.
Jetzt, wo du sagst ICE, da kommt mir sofort der Gedanke, ich baller da so wunderschön, sagen wir mal mit 120, bei Fürth entlang und jetzt kommt mir da euer Töff entgegen.
Genau.
Da müsst ihr euch ganz schön festhalten, oder?
Ja, ich glaube, wenn du mir entgegenkommen würdest mit deinem ICE mit 120, würde ich erstmal den Telefonhörer nehmen, den wir in der Blechkiste haben, und würde einen Notfallauftrag absetzen, weil das sollte nicht passieren, dass du mir da entgegenkommst, weil der Adler eben mit wie eine Lydora zu behandeln ist, also wie eine Lademaßüberschreitung mit die eine Sperrung des direkten Nachbargleises involviert, und dadurch dürfen wir keine Zugbegegnungen haben mit dem Adler.
Einfach aus der Gefahr heraus, dass, wie heißt es denn, mein Luftstrom?
Die Luft, ja, genau.
In Gefahr gehen würde, euch aus dem Gleis zu schubsen.
Genau, erstens das und zweitens, wenn wir die Fahrgäste drin haben, wir hatten eben schon mal darauf angesprochen, auf die Wagen haben keine Fensterscheiben und keine Türen, und das ist alles relativ fragil gebaut, und wenn du jetzt da mit deinem ICE vorbeifährst mit 120, dann hast du ja eine entsprechende Luftdruckwelle, die du uns da mit in den Wagen gibst, und da hat man eben Angst, dass da den Leuten was passiert, dass die sich erschrecken oder dass irgendwas umkippt oder Leute sich die Kleider oder Kleidungsstücke irgendwo verfangen oder verheddern. Und deswegen hat man gesagt, nee, also wenn der Adler fährt, alles schön und gut, aber dann darf er keine Zugbegegnung auf dem direkten Nachbargleis eben haben. Ja.
Also an alle Lokführer da draußen, sollte euch irgendwo mal der Adler entgegenkommen, sofort Schnellbremsung, anhalten, in die Eisen gehen und stehen bleiben, weil dann ist irgendwas schiefgelaufen.
Genau, dann hat der Fahrdienstleiter nicht in seinen Fahrplan geguckt, und das darf also nicht passieren. Also nicht auf dem direkten Gleis neben uns.
Gibt es bei den betrieblichen Regeln so für den Adler noch irgendwas Besonderes, was ihr beachten müsst, was ihr beantragen müsst, wenn ihr da fahrt?
Ja gut, wir müssen natürlich diesen Fahrplan erstmal beantragen und das ist gar nicht mal so einfach. Also wir können nicht einfach sagen, wir möchten gerne morgen von Fürth nach Nürnberg fahren, weil durch diese Sperrung der Nebengleise, die wir dann eben haben müssen, muss erstmal geguckt werden, ob unser gewünschter Fahrplan überhaupt in den täglichen Fahrplan passt. Also da fahren natürlich auch andere Züge, die da regelmäßig die Wege befahren, die Fahrpläne haben und da können wir eben nicht noch zwischenrutschen. Von daher ist das immer so ein bisschen in den Voraus geplant, meistens auch immer am Wochenende, wenn etwas weniger Güterzüge unterwegs sind, weil das ist natürlich denen ihre Strecke da zwischen Nürnberg Rangierbahnhof und Fürth. Das ist relativ stark frequentiert mit Güterzügen und wenn wir jetzt einfach mit dem Adler fahren wollen, dann haben die Kollegen natürlich ein Problem und können mit ihrem Güterzug nicht weiterfahren. Dann stehen die wahrscheinlich bis Würzburg dann im Stau oder sowas, ich weiß es nicht. Also von daher ist so eine Planung, auf Strecke zu fahren, immer schon im Voraus zu planen und abzustimmen. Das ist so ein bisschen tricky, das Ganze.
Ja, das glaube ich. Machen wir auch an dieses Themengebiet einen Haken und kommen zum letzten, aber auch vielleicht spannendsten Themengebiet und zwar zu dir, zu deiner Tätigkeit als Dampflokführer. Wie kommt man denn zu der Ehre, ein Adler fahren zu dürfen?
Ja, das ist eine lange Geschichte, will ich nicht sagen. Also jede Geschichte hier in Köln, die fängt irgendwo an mit einer Flasche Bier, ne? Und so war das bei uns auch.
Mit dem Kranz, das ist doch bei euch, oder?
Ja, ein Kranzbier haben wir so in der Kneipe, aber das fing irgendwann mal an in einem schönen Sommertag am Rhein bei uns hier auf den Poller Wiesen. Da haben wir uns abends mit ein paar Kollegen ein Bierchen getrunken und ein bisschen was gegrillt. Und einer meiner engeren Freunde ist eben auch mitverantwortlich im DB-Museum. Und dann kamen wir eben auf das Thema zu sprechen, dass wir, dass das DB-Museum eben Nachwuchs benötigt auf dem Adler. Und ob wir, also noch ein Freund von mir und ich, wir wurden dann angesprochen, ob wir denn nicht Interesse hätten, das zu machen, diese Ausbildung. Und naja, er hatte dann wahrscheinlich damit gerechnet, dass wir uns jetzt freudenstrahlend in die Arme fallen und sagen, ja, möchten wir machen. Aber das war eher so erstmal verdauen, was da jetzt gefragt wurde, so eine Dampflok-Ausbildung. Das ist ja auch relativ, ja, ich sag mal, kompliziert und sehr, sehr viel zu lernen. Und so, dass wir uns erstmal da so an den Abend Gedanken gemacht haben, ob wir das dann möchten, diesen Schritt und diese mehr Arbeit und diese ganze Lernphase nochmal auf uns nehmen möchten. Aber da haben wir natürlich gesagt, okay, wir machen das. Und dann haben wir eben über das Deutsche Bahnmuseum noch über externe Ausbilder dann natürlich diese erst die Kesselwärterprüfung gemacht, also Heizer, und dann später auch noch die Reglerberechtigung für Dampfrostfahrzeuge. Und ja, so sind wir dann mehr oder weniger zum Adler und zu Dampflokomotiv generell gekommen. So war das bei uns gewesen, ja.
Wie lang dauert die Ausbildung zum Heizer und wie lang dauert es dann nochmal, um die Reglerberechtigung, wie du es vorhin genannt hast, zu erwerben?
Das ist immer so ein bisschen verschieden. Also heutzutage bei den Eisenbahnvereinen, die eine Dampflokomotive unterhalten und fahren, ist das natürlich so, man wächst da rein. Als kleiner Junge fängt man dann an in so einem Verein und muss die Halle mal kehren und dann irgendwann mal darf man vielleicht mal die Dampflokomotive ölen oder man darf da mal ein paar Kohlen reinwerfen ins Feuer und dann wächst man so langsam rein und dann irgendwann wird man mal gefragt, hör mal, möchtest du mal als Heizer fahren? Ja, und dann gibt's die Ausbildung und dann fahren die dann erstmal ewig lange Zeiten als Heizer mit und dann muss man natürlich auch beruflich irgendwie Lokomotivführer sein, weil wir müssen ja auch einen Triebfahrzeugführerschein haben, dass wir überhaupt so ein Fahrzeug auf der Strecke fahren dürfen. Das muss ja auch noch da sein. Ja, und dann eben die Ausbildung zum Reglerberechtigten ist auch nochmal relativ langwierige Sache. Also sag mal, normaler Dampflokführer, sage ich mal, in so einem Verein, der wird da so seine 5-6 Jahre brauchen, bis er dann am Regler stehen darf und so ein Fahrzeug dann führen darf. Bei uns ging das alles ein bisschen was schneller. Wir hatten dann diese Ausbildung zum Kesselwärter. Ich glaube, innerhalb von drei Wochen haben wir die gemacht. Und dann haben wir natürlich ein bisschen Praxis sammeln können. Und dann haben wir nochmal eine 2-wöchige Ausbildung gemacht zum Reglerberechtigten. Und dann waren dann die diverse Prüfungen, die wir dann auch hatten, vom TÜV für den Kesselwärter und dann eben noch die Reglerberechtigung. War definitiv für mich persönlich die schwierigste und anspruchsvollste Ausbildung, die ich je in meiner Karriere genossen habe. Also das war definitiv nicht geschenkt alles.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. War das schwerer als das erste Mal Eisenbahn lernen?
Ja, also das auf jeden Fall. Also der Ausbilder, den wir hatten, also dieser Herr, unser Lehrer war, und der war seinerzeit, wo wir die Ausbildung gemacht haben, schon relativ in einem hohen Alter, schon weit über 70 Jahre alt, und er hatte eben selber als kleiner Junge bei der Deutschen Reichsbahn Dampflokführerausbildung gelernt und gelebt und ist bis ins hohe Alter noch selber Planzug gefahren mit Dampflokomotiven und hat nach seiner aktiven Dienstzeit dann sehr, sehr viele Dampflokomotivführer, die heute auf Museumsmaschinen fahren, auch noch ausgebildet. Und diese älteren Herrschaften, die haben ein wahnsinnig großes Fachwissen und zu jeder Schraube oder zu jedem Bauteil eine Geschichte, die sie erzählen können dafür. Und mit 75 Jahren oder 76 Jahren, wie alt er war, ist er natürlich auch keiner PowerPoint-Präsentation mächtig gewesen, sondern hat tatsächlich alles auf Flipcharts gemalt, also geschrieben und gemalt. Das wurde alles auf Flipchart-Blättern geschrieben. Und diese Blätter, die wurden danach, indem sie beschrieben waren, in den Unterrichtsraum wurden sie aufgehangen an den Wänden. Und wir mussten natürlich alles mitschreiben und alles mit aufmalen. Und das hat er also ganz viel Wert drauf gelegt. Der eine Kollege, der meinte dann, er könnte das mit dem Handy mal eben abfotografieren. Da war aber der Teufel los gewesen, was er sich denn erlauben würde, mit einem Handy das abzufotografieren. Er soll das gefälligst schreiben, sonst lernt das nicht. Und ja, diese Ausbildungsmethoden, die waren eben sehr oldschool, aber sehr effizient. Man hat da wirklich viel gelernt und es war auch dann für mich eine neue Erfahrung, weil mit solchen Methoden habe ich selbst damals nicht gelernt. Und aber wir haben wirklich dadurch sehr viel gelernt. Und es ist auch vieles hängen geblieben im Kopf dadurch, dass wir das selber malen mussten und zeichnen mussten. Ja.
Du hast jetzt aber nicht den Adlerführer gelernt, sondern du bist jetzt Lokführer, der Dampfloks fahren darf.
Genau, also anders als bei E-Fahrzeugen oder Dieselfahrzeugen, wie wir das jetzt beim Fernverkehr zum Beispiel kennen, bei uns musst du ja für jedes Fahrzeug, was du bedienen darfst, musst du ja eine Ausbildung machen und eine Prüfung machen, für jede Baureihe eben. Ja. Und bei Dampflokomotiven ist das etwas anders. Da gibt es nur zwei Richtungen für die Ausbildung, nämlich einmal Dampfrost. Also Rost bedeutet nicht jetzt, dass es am Rosten ist, sondern das kommt von dem Feuerrost, also mit Kohle gefeuerte Fahrzeuge. Nennt man Dampfrost. Und dann gibt es noch Dampföl. Das, wovon du eben erzählt hattest, dass du mal auf so einer ölgefeuerten Lok mitgefahren bist, das ist dann eben eine andere Ausbildung, weil diese Öler, die haben eben andere Bedienungen mit dem Ölbrenner, ja, und so alles. Das ist mit den Kohlemaschinen nicht zu vergleichen. Von daher gibt es bei Dampflokomotiven nur zwei Ebenen, einmal Dampfrost und Dampföl. Und da der Adler bekanntlich mit Rostfeuerung arbeitet, sind wir Dampflokomotivführer, die dadurch auch alle anderen Dampflokomotiven fahren dürfen, die eine Rostfeuerung haben.
Machst du das auch?
Ja, also ich durfte schon mal den 01er fahren, aber unser Aufgabenbereich beschränkt sich dann doch eher auf den Adler, weil einfach die Zeit auch nicht da ist, sich in anderen Vereinen da noch zu engagieren. Da fehlt mir die Zeit. Also ich durfte mal eine 01er fahren und das ist schon nochmal eine etwas andere Hausnummer, wie das dazu geht. Von daher reicht mir der Adler jetzt erstmal.
Okay, wie viele Adlerführer gibt's denn eigentlich gerade aktuell?
Also aktuell haben wir drei plus einen Prüfer, also unser stellvertretender Museumsdirektor, der allerdings dann leider jetzt in den nächsten zwei Jahren, glaube ich, macht er noch, dann geht er in Ruhestand in den Verdienten, der darf den Adler noch führen, weil er uns auch da prüfen darf auf dem Fahrzeug, und dann haben wir noch mit mir zusammen, dann sind wir zu dritt, die den Adler dann auch wirklich aktiv noch führen dürfen. Wobei der eine Kollege, der auch aus Nürnberg kommt, der auch jetzt in den nächsten drei Jahren in den Ruhestand gehen wird und wir da auf jeden Fall nochmal ein paar neue Adlerführer ranzüchten müssen, weil nur zu zweit ist das ein bisschen dünne. Ne? Von daher sind wir da auch auf Nachwuchs ein bisschen angewiesen jetzt.
Das heißt, du spielst irgendwann mit dem Gedanken, ich meine, du bist ja schon Ausbilder, könntest du dir auch vorstellen, das Thema Dampf nochmal auszubilden?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe da vor dem Helmut Neumann, der uns ausgebildet hat, einen Heidenrespekt, was der Mann für ein Fachwissen mit sich gebracht hatte und erklären konnte. Das ist unvorstellbar. Da würde meine Expertise bei weitem nicht für ausreichen, um da Leute nur annähernd so gut auszubilden, wie wir ausgebildet worden sind. Von daher überlasse ich das, diese Ausbildungsgeschäft für Dampflokomotiven eher den Kollegen und Kolleginnen, die da sich mehr mit beschäftigen und da tiefer in der Materie drinstecken und dann auch ja schon länger und mehr Erfahrung haben, als ich das habe. Also ich würde mir das jetzt nicht anmaßen, mir Dampflokomotivführer ausbilden zu können.
Okay. Wir nähern uns dem Ende dieses fantastischen Interviews. Ich habe sicherlich ganz viele Fragen vergessen. Natürlich die wichtigsten noch zum Schluss. Erstens, wo kann man dich erleben als nächstes?
Ja, also wir haben ja immer so ein paar Termine, wo der Adler dann eben auch fährt. Der nächste Termin ist jetzt im Juni. Und zwar ist das am 14. und 15. Juni in Koblenz-Lützel zum Sommerfest des DB-Museums. Da haben wir wieder wie jedes Jahr eine schöne bunt gemischte Fahrzeugparade, also eine Lokparade, wo die Lokomotiven dann einzeln am Publikum vorbeifahren und fotografiert werden können. Wir haben Führerstandsmitfahrten, wir haben einen Pendelverkehr eingerichtet von Koblenz Hauptbahnhof direkt bis ins Museum, auch mit historischen Fahrzeugen natürlich und eben auch die Adlerfahrten, die ich dann entweder an beiden Tagen oder meistens ist es so, dass ich dann samstags dann den Adler fahre und sonntags irgendeinen anderen Zug dann fahre im DB-Museum. Sei es jetzt hier den TEE oder vielleicht mal den Pendelverkehr fahre von Hauptbahnhof ins Museum. Irgendwas ist immer zu tun.
Also Leute, wenn ihr den Markus dort seht, grüßt ihn mir und sagt, ihr seid Zugfunk-Podcast-Hörer, dann freut er sich auf jeden Fall. Und zu guter Letzt noch die Frage, kann man was tun für den Erhalt des Adlers?
Ja, also die Fahrten mit dem Adler sind natürlich nicht umsonst. Die kosten so um die 5 € für eine Fahrt mit uns für den Wilden Ritt. Ist immer lustig. Wir haben da auch immer lustiges Personal, die dann die Leute so ein bisschen einstimmen mit so einem Megafon. Und da gibt's immer was zu lachen. Und dann würden wir uns natürlich freuen über eure Unterstützung, wenn ihr da vielleicht eine Runde mit uns fahrt. Und dann den Fahrpreis, den ihr da entrichtet für diese schöne Fahrt mit uns, der kommt dann natürlich auch dem Adler zugute für die Betriebsstoffe, die wir da verbrauchen, für die Kohle, für die ganzen Öle, die wir da haben und natürlich letztendlich auch für die Instandhaltung. Das wird dann alles für den Adler genommen, wenn wir da mal was brauchen.
Und ansonsten können die Leute natürlich, wie es bei jedem historischen Eisenbahnverein ist, Mitglied werden und vor Ort mitarbeiten, oder?
Ja, natürlich, gerne. Also wir sind natürlich immer auf der Suche nach neuen aktiven Mitgliedern, die sich da gerne einbringen möchten und ein bisschen helfen können. Also jeder Mitglieder, sei es jetzt in der Außenstelle in Halle oder in Nürnberg, und natürlich bei uns in Koblenz-Lützel, das ist so das Museum, wo wir unsere ganzen fahrfähigen Fahrzeuge haben. Also wir haben ja da nicht nur den Adler, wir haben da 103er und wir haben da 110er, 150er, alte Güterzuglokomotiven. Und ja, wer da Spaß dran hat und möchte da gerne mal mit anpacken, zum Putzen, zum Saubermachen, zum Instandhalten, zum Lackieren, also da werden immer helfende Hände gebraucht und könnt euch dann gerne ans DB-Museum wenden und ja, dann gerne dort mitmachen.
Wir werden die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten natürlich in den Shownotes dieser Folge verlinken. Eventuell auch eine Kontaktmöglichkeit zu Markus, wenn ihr noch Fragen habt. Ansonsten natürlich gerne in die Kommentare. Markus, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, wo du sagst, hey, warum hat er mich das nicht gefragt? Das ist doch das Wichtigste am Adler.
Ja, also was eigentlich immer wieder kommt, ist, wie kommt denn der Adler jetzt von A nach B? Wenn man hört, er fährt nur so langsam und hat immer Lydora, wie kommt der denn jetzt zum Beispiel von Nürnberg nach Koblenz zu unserer Ausstellung oder
wie kommt er nach Meiningen? Ne? In der Nacht ist die Strecke für euch reserviert.
Dann stellen wir uns im Dunkeln dahin und machen unsere Petroleumlampen genau. An. Ne? Nee, also der Adler, der hat ein Spezialtransportfahrzeug extra nur für sich und Und zwar ist das ein alter Güterwagen, der umgebaut worden ist, wo genau der Adler mit dem Tender und seinen drei Wagen draufpasst. Also es wurde extra eine Konstruktion auf diesem Güterwagen geschweißt, wo genau alle Fahrzeugteile von dem Adler draufpassen, die dann dort auch befestigt werden können und verzurrt werden können, dass da also sich nichts bewegen kann. Und dann gibt's da noch so eine ganz tolle Abdeckplan, so aus LKW-Plane in Grau. Die werden dann quasi über die entsprechenden Wagen drüber gezogen. Und die von dem Adler ist besonders toll, weil er hat ja so einen ziemlich langen, schmalen Schornstein und diese Abdeckhülle, die hat eben auch diesen langen Schornstein da drin. Das sieht lustig aus. Und also da kommt der Adler drauf, wird dann abgedeckt, damit er nicht schmutzig und dreckig wird. Und dann wird er mit diesem Güterwagen, der hat eine Zulassung von 100 km/h, und damit fahren wir dann den Adler durch die Lande und müssen den natürlich dann auf- und abladen. Passiert dann mit einem Hilfe von einem Kran. Der muss dann kommen und hebt den dann die einzelnen Teile wieder runter auf Schienen dann.
Und dann kann der Adler doch schneller fahren als die 65 km/h.
Genau, und er fliegt dann auch mal kurz. Ne? Also Adler ist ja ein Vogel, und wenn er da so schwebt am Haken von dem Kran, das ist schon der Flug des Adlers, kann man sagen.
Markus, ich bedanke mich vielmals bei dir für diese Folge und kann nur sagen, es war ein Vergnügen, und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder persönlich sehen.
Ja, also mir hat es auch Spaß gemacht, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Adler, könnt ihr dem Markus gerne schreiben oder mir, und können auch gerne noch mal eine Folge machen, wenn da jetzt mehrere Fragen auflaufen, die ich beantworten kann. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Interview. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und wünsche euch alle noch dann einen schönen Abend.
Jo, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ich möchte zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz die Entstehungsgeschichte dieser Spezialfolge erklären. Tatsächlich stammen die Pläne, das Interview mit Markus zu machen, schon aus dem Jahre 2023, mittlerweile schon fast 2 Jahre her. Es ist an vielen, vielen Sachen immer wieder gescheitert. Es fing an, dass Markus sogar hier in München war und ich ihn vor Ort interviewen hätte können, wenn er nicht kurz vorher eine Corona-Infektion hatte und dann alles abgesagt werden musste. Dann wollten wir es remote machen, aber dann stieg der Stress in Köln immens. Markus hatte sogar einen Personenunfall, war dann lange Zeit nicht mehr in der Lage, sich darum zu kümmern. Dann kam der Dezember, wo wir keine Zeit gefunden haben, das Interview endlich zu machen. Auch weil ich persönlich dann im Dezember sehr stark eingesetzt war. Ja, dann kam die erste Aufnahme, wo dann im Nachhinein die Datei kaputt war. Ich habe mittlerweile, glaube ich, auch rausgefunden, woran es lag. Scheinbar hat Reaper, das Programm, mit dem wir aufnehmen, ein Problem, wenn man die Datei direkt auf ein Netzwerklaufwerk speichert. Tatsächlich ist nämlich der gleiche Fehler bei der zweiten Aufnahme wieder passiert. Doch diesmal hatte ich zum Glück noch eine Sicherheitskopie, und die, wie ihr gerade gehört habt, war vollständig. Ja. Jetzt bleibt nämlich nicht mehr viel zu sagen, außer natürlich nochmal das zu wiederholen, was wir auch schon im Interview gesagt haben. Wenn ihr noch Fragen habt oder Feedback oder Anmerkungen, dann schreibt uns am besten einen Kommentar auf unserer Internetseite zugfunk-podcast.de. Dort könnt ihr also unter dieser Folge, also genau genommen neben dieser Folge, einen Kommentar hinterlassen, und wir werden entsprechende Fragen sammeln. Dann gibt's auch noch die Möglichkeit, uns per E-Mail zu erreichen unter mail@zugfunk-podcast.de. Und wir haben eure Bitten erhört. Wir haben uns auf Mastodon angemeldet. Ich bin da allerdings noch etwas unerfahren, wie das jetzt genau funktioniert. Wir sind auf dem Server zug.network, und dementsprechend ist das Handle @zugfunk@zug.network. Wenn ihr uns da also folgen wollt, bitte, ich glaube, ich bin da auch für Nachrichten erreichbar. Hoffe ich zumindestens. Mal schauen, wie das da in Zukunft funktioniert. Gut, das war's mit dieser kurzen und knappen Folge. Ich hoffe, es kommt demnächst und möglichst schnell wieder eine reguläre Folge mit möglichst vielen aus dem Team. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.